ja eigentlich wie immer, muss man sagen, wie jede Saison, schon ein Stück weit über ihren Möglichkeiten. Aktuell platziert auf Rang 6, das würde die direkte Playoff-Teilnahme bedeuten. Platz 7 ist ja schon der erste Kandidat für den Play-In-Spot. Ein sportliches Willkommen würde unser Kollege von Stackelberg wahrscheinlich jetzt sagen zur Begrüßung zur ersten Folge Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten im neuen Jahr. Aber wie ihr vielleicht hört, Stacki ist nicht da, denn Stacki ist im Skiurlaub. Dafür aber aus Spanien zugeschaltet. Rupi, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, jetzt hola, kann ich jetzt sagen, aber was auf Spanisch guten Abend heißt, da hört es schon wieder auf bei mir. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, aber vielleicht kannst du mir sagen, das weiß ich beziehungsweise auch, aber du kannst es mir nochmal besser sagen. Was hast du denn auf Italienisch guten Abend?
Ja, buona sera oder jetzt auch gutes neues Jahr, frisch gelernt, buon anno. Ich glaube, das gilt auch an all unsere Hörer. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Hoffe, ihr seid gut gestartet. War ja viel los in der Basketballwelt, in der Easy Credit Basketball Bundesliga zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Vor Weihnachten wurde gespielt, am ersten Weihnachtsfeiertag wurde gespielt, sogar an Silvester wurde gespielt. Also Rupi, ich glaube, wir haben viel aufzuarbeiten und wir haben uns die Sendung so ein bisschen zurechtgelegt, dass wir auf die heißesten Teams blicken, dass wir ein bisschen in den Tabellenkeller blicken. Denn alle Spiele einzeln aufzudrösen, das, glaube ich, wäre wirklich des Guten zu viel.
Ja, das denke ich auch. Dann würden wir noch weit ins neue Jahr hinein hier podcasten. Aber du hast ja gesagt, wir wollen uns aufs Wesentliche fokussieren, auf das, was heiß und was kalt ist. Also lass reingehen. Auf geht's.
Auf geht's. Ja, die heißesten Teams der Liga. Ich glaube, nach der Niederlage der Niners Chemnitz am Silvestertag in Berlin ist das heißeste Team der Liga aktuell Würzburg. Aber lass uns mit Chemnitz beginnen, Rupi. Die sind immer noch Tabellenführer, haben kurz vor Weihnachten in Vechta gewonnen. Das ist wirklich eine extrem starke Leistung. In Vechta gewinnt sich's nicht, sondern nicht einfach. Haben dann nach Weihnachten einen Blowout gefeiert gegen Crailsheim. Dann in einem ja doch relativ harten Spiel gegen Alba Berlin verloren. Wie siehst du, sind die Niners aktuell ein Top-4-Team aus deiner Sicht?
Ohne Zweifel. Also da gibt's für mich nichts dran zu rütteln. Die sind auch für mich der verdiente Tabellenführer der bisherigen Spielzeit. Extrem dominant. Wir haben diese Wahnsinns-Siegesserie gehabt, wettbewerbsübergreifend. Die Niederlage gegen Alba war vielleicht zum gewissen Punkt auch zu erwarten, weil es ist immerhin noch Alba Berlin mit einem wesentlich höheren Etat, mit deutlich höherer Qualität im Kader, mit einem Heimspiel. Und es wurde auch sehr, sehr hart gespielt und auch hart gepfiffen teilweise gegen die Chemnitzer, gerade in der ersten Halbzeit. Und sie haben sich dann von einem relativ deutlichen Rückstand auch nochmal rangearbeitet, haben gezeigt, dass sie auch phasenweise auf Augenhöhe in Berlin agieren können. Und alles andere, da sind sie ohnehin über jeden Zweifel bislang erhaben. Die haben eine dünne Rotation, eine kurze Rotation lange gehabt auf den deutschen Positionen. Wir haben es immer wieder thematisiert. Man hat sehr, sehr wenig davon gemerkt. Ein absolut dominantes Team. Und das nicht nur zu Saisonbeginn, sondern auch generell in den vergangenen Wochen nochmal herausragende Verteidigung. Das ist, glaube ich, das Ganze, auf dem die Erfolgssträhne basiert. Da sind sie mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga. Offensiv ist sogar noch ein bisschen Potenzial, aber das machen sie eben dadurch weg, dass sie so klasse verteidigen. Also für mich sind die Niners ein Top-4-Team. Jetzt natürlich die spannende Frage, welche anderen Teams gehören dann noch dazu? Ich schmeiß mal die Bayern auf jeden Fall noch mit in den Ring. Wen siehst du da noch dabei?
Ja, ich denke, dass es Alba Berlin und Ratio Farm Ulm sind. Alba Berlin noch nicht so konstant, vor allem auch immer wieder mit Schwächen in der Euroleague, die sie in der BBL zwar dann ganz gut überspielen können, eben durch die Qualität, die sie haben, gefallen mir aber noch nicht so richtig in dieser Saison. Und Ratio Farm Ulm, da ist es ganz gegenteilig. Die finde ich richtig gut im Vergleich zum ähnlichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Da, glaube ich, sind die Ulmer weiter. Und ich glaube, dass das die vier Teams sind, die auch auf die ersten vier Plätze schielen und die auch auf den ersten vier Plätzen in die Playoffs gehen werden. Weil wenn wir dahinter schauen, wir haben die Würzburger aktuell auf der 5, danach schon Ludwigsburg mit 2 Niederlagen mehr auf dem Konto als Ulm, als Bayern, als Alba. Also haben wir schon eine kleine Lücke in der Tabelle. Also ich glaube, die vier, die werden das Heimrecht in den Playoffs unter sich ausmachen. In welcher Reihenfolge? Das werden wir dann sehen. Ich weiß nicht. Traust du es den Chemnitzern zu, die Hauptrunde auf Platz 1 abzuschließen?
Absolut, absolut. gerade wenn die Bayern und Alba in der Euroleague dann auch noch einen harten Spielplan vor sich haben, vielleicht das ein oder andere Spiel mal liegen lassen. Chemnitz wirkt so fokussiert, wirklich so auf den Punkt, immer perfekt vorbereitet, auch wenn sie ja selber noch FIBA Europe Cup spielen und da auch, glaube ich, ganz gute Chancen haben, sehr weit zu kommen. Aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Wenn ich jetzt wetten müsste, weiß ich nicht, ob ich wirklich auf die Niners setzen würde oder nicht doch letzten Endes die Bayern. Aber zuzutrauen ist ihnen auf jeden Fall. Ich sehe es übrigens ähnlich wie du oder genauso wie du mit den Top-4-Mannschaften. Ich hätte jetzt aber einen kleinen statistischen Hot-Take, der das ein bisschen anders sieht. Es gibt ja Statistik, das Net-Rating, wo dann das, wo die Offensive und die Defensive auf 100 Angriffe jeweils normiert werden und dann die Differenz bestimmt. Und das Net-Rating ist ja ein relativ guter Indikator dafür, wie Mannschaften zukünftig spielen. Und dann gibt's auch die schöne Seite bei Twitter, Klatschdata, die veröffentlicht jede Woche, also sehr empfehlenswert, immer wieder so neue Statistiken, allerhand Zahlen. Jetzt zuletzt gab's nämlich das Net-Rating der vergangenen 8 Spiele. Und sowohl da als auch im gesamten Net-Rating schneidet Ratioform Ulm nämlich gar nicht so gut ab. Da wären die Ulmer Deutsche Meister nur ein Play-In-Team, währenddessen Ludwigsburg ganz hervorragend gerankt ist. Interessant, kann man mal beobachten, ob das wirklich sich so manifestiert in den kommenden Wochen, dass die Ludwigsburger dann doch etwas häufiger gewinnen und die Ulmer nachlassen. Aber rein vom Optischen und wenn man ein bisschen sich damit befasst, sehe ich aber auch Ulm auf jeden Fall unter den Top 4 und Ludwigsburg nicht momentan.
Ja, Ludwigsburg hat sich gut gemacht. Da gab es vor wenigen Wochen ja mal eine Ansage von Alexander Reil, oh, so kann es nicht weitergehen, da muss eine Steigerung her. Und seitdem gewinnen die ihre Spiele, haben haushoch gegen Oldenburg gewonnen, jetzt während der Woche in der Basketball Champions League Darüşşafaka deutlich geschlagen, in dieser Zwischenrunde, wo quasi eine Best-of-Three-Serie gespielt wird. Also Ludwigsburg, ja eigentlich wie immer, muss man sagen, wie jede Saison, schon ein Stück weit über ihren Möglichkeiten. No. Aktuell platziert auf Rang 6, das würde die direkte Playoff-Teilnahme bedeuten. Platz 7 ist ja schon der erste Kandidat für den Play-In-Spot. Also die Ludwigsburger auch ein guter Take, Rupi. Aber lass uns weitergehen zum Team, das eine Position vor den MHP-Riesen steht, nämlich den Würzburg Baskets. Ich glaube, die sind wirklich die absolut positive Überraschung in dieser Saison. 13 Spiele, 9 Siege.
Definitiv. Und die letzten 6 in Folge gewonnen. Die sind ja so ein bisschen holprig gestartet von der reinen Ergebnisbilanz mit 3-4. Aber es sah auch immer nie so katastrophal aus, oder dass man sich jetzt irgendwie Sorgen machen musste. Es waren, war mal so ein bisschen, dass sie knapp dabei waren und dann letzten Endes doch nicht gescheitert sind. Und jetzt reißen sie da einen nach dem anderen ab. Gerade auf den Guard-Positionen natürlich ganz, ganz stark. Vor allem Otis Livingston für mich ein absoluter MVP-Kandidat. Auch hier, wie bei Chemnitz, so ein bisschen ein Muster erkennbar. Teams, die qualitativ nicht auf dem Niveau sind, wie die Mannschaften, die teilweise hinter ihnen platziert sind, die aber eine ganz hervorragende Defensive haben, das wettmachen. Würzburg hat die zweitbeste Verteidigung der Liga. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, dass die Würzburg Baskets in Person von Sascha Filipowski herausragend gecoacht sind. Also wie Rodrigo Pastore, einer der besten Trainer der Liga.
Ja, absolut auch ein Kandidat für den Coach of the Year, weil was der aus diesen Möglichkeiten macht, die wirklich überschaubar groß sind in Würzburg. Und sie haben ja Spieler verloren. Cameron Hunt ist weg, Stan Whittaker ist weg, CJ Bryce ist weg. Das ist die ganze Achse der vergangenen Saison, die haben sie verloren. Und sie haben sie wirklich extrem gut ersetzt. Livingston hast du angesprochen, Isaiah Washington funktioniert sehr gut. Und jetzt so in der Gesamtbetrachtung muss ich sagen, der Königstransfer der Würzburg Baskets, für mich eigentlich Javon Bess.
Oh ja.
Der das Team wirklich vorne wie hinten zusammenhält. Vor allem hinten, aber eben auch vorne 10 Punkte im Schnitt macht, 44% Dreierquote. Also, dass sie sich den schon so früh sichern konnten im Sommer, das war ein extrem guter Move. Und er ist so ein bisschen der Schlüsselspieler für die Würzburger aus meiner Sicht.
Ja, er war in Göttingen schon so ein Glue-Guy. Jemand, der erstmal herausragend verteidigen kann und der vor allem aber auch in der Offensive die Dinge einfach zusammenfügt. Also eine Relaisstation, würde man jetzt vielleicht im Radsport sagen. Er ist ein guter Dreierwerfer, trifft beinahe 44%, ganz solider Rebounder, plus minus von plus 9 in den knapp 32 Minuten, die er auf dem Feld steht, spielt auch die meisten Minuten. war einfach ein ganz erfahrener, wirklich guter Spieler, der auch in Göttingen immer extrem gelobt wurde und das hat sich jetzt so ein bisschen manifestiert und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie den Ausfall von Zach Seljaas, der sich ja die Hand gebrochen hat, verkraften werden in den kommenden Wochen, der eine Top-Rookie-BBL-Saison spielt nach seinem Aufstieg aus der Pro A und jetzt leider erstmal ein paar Wochen fehlt. Wir kommen ja gleich noch zu den Nachverpflichtungen, aber Würzburg hat ja schon reagiert mit Emmanuel Little, den geholt aus Ungarn von Szolnoki. Nicht ganz so groß wie Seljaas, aber eben auch ein physischer Forward, ein Dreier. Im ersten Spiel hat er jetzt noch nicht wirklich viel gemacht, aber das geht's mal über die kommenden Wochen zu beobachten.
Die kommenden Wochen werden ohnehin spannend für die Würzburg Baskets. Die haben jetzt am kommenden Montag eine machbare Aufgabe, zwar auswärts bei den Tigers Tübingen. Danach wird's aber deutlich anspruchsvoller, was den Spielplan angeht. Sie spielen auswärts bei Alba Berlin, auswärts in Rostock, dann gleich zu Hause wieder gegen Alba Berlin, dann auswärts in Braunschweig. Das sind drei Auswärtsspiele, die durchaus schwer sind, das Heimspiel gegen Berlin. Also da glaube ich, kommt diesem Spiel in Tübingen schon eine große Bedeutung zu, um einfach diesen Lauf fortzusetzen, um sich auch in der Tabelle da vorne zu etablieren. Denn das Tabellenmittelfeld ist schon ungemein eng. Also wenn wir auf Platz 5 sehen, die Würzburger 9-4 die Bilanz, dann geht's runter bis auf Platz 9 6, Telekom Baskets Bonn. Und dann hast du eben Teams außerhalb der Playoff-Ränge aktuell stehen, wie zum Beispiel die EWE Baskets Oldenburg, über die wir auch noch gleich sprechen werden, die sicherlich noch angreifen werden in diese Tabellenregionen um Platz 5, 6, 7, 8. Und da, glaube ich, hat Würzburg schon jetzt mal runtergerochen, nachdem es ja vergangene Saison ganz knapp mit den Playoffs dann nicht gelangt hat, da jetzt ist diese Saison besser zu machen.
Das ist eine erstaunliche Zweiklassengesellschaft in der Liga. Platz 8 oder Platz 9, die Telekom Baskets Bonn, 9-6. Und dann fällt es runter bei Platz 10, die Rostock Seawolves, auf 6-7. Also da ist die Liga schon ziemlich getrennt. Aber wie du eben richtig angemerkt hast, da vorne die ersten 9, die sind unheimlich knapp beieinander. Und das wird schwierig für die Würzburg Baskets, da auf dem direkten Playoff-Platz zu verbleiben. Das ist so ein bisschen das Tückische der Play-Ins, also so spannend es ist und so lohnenswert auch für Teams im Mittelfeld, dann noch Gas zu geben, um vielleicht irgendwie auf Platz 10 zu kommen, so bitter kann es für Teams sein, die vielleicht wie Würzburg eben die ganze Saison über überperformen und dann auf Platz 7 irgendwie am Ende landen und dann verlieren sie zweimal und das war's, weil es K.O.-Spiele sind. Dann ist so ein bisschen der Lohn der ganzen Saison ganz schnell zunichte gemacht. Aber so ist es mit dem Modus einfach, da kann man nichts... Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Es bringt eben zumindest zusätzliche Spannung ein.
Absolut. Und ich glaube, diese Play-Ins, wir werden sie ja jetzt in dieser Saison das erste Mal erleben. Ich glaube, die bringen schon eine massive Portion Spannung mit rein, auch gegen Ende der regulären Saison. Denn wenn wir auch weiter nach unten blicken in der Tabelle, Platz 15 beispielsweise, die Tigers Tübingen, die haben 4 Siege auf dem Konto. Das sind nur 2 Siege Rückstand zu diesem ominösen Platz 10. Und das ist überschaubar. Das kannst du aufholen in verbleibenden 20 Spielen problemlos. In der Euroleague ist es im Übrigen genauso. Das ist ja das, was Andrea Zincheri bei seiner Auftaktpressekonferenz bei Žalgiris Kaunas gesagt hat. Naja, Platz 10 ist nicht auf dem Mars, vielleicht auf dem Saturn, aber das ist schon erreichbar, wenn du da 2-3 Siege Rückstand hast. Also das ist eine ganz spannende Komponente, die in dieser Saison einfach dazukommt. Jo, Rupi, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, wenn wir ein bisschen in den Tabellenkeller blicken, nämlich zu unseren Sorgenkindern der Liga. Das haben wir ein bisschen verwoben mit den Nachverpflichtungen, die getätigt wurden, weil offenbar gibt es einen Zusammenhang. Die Sorgenkinder, die verpflichten auch nach. Und da werden wir als erstes bei den EWE Baskets Oldenburg, die aktuell nur auf Rang 12 rangieren.
Ja, die sind mir ein Rätsel. Und ich weiß nicht, ob sie mir ein Rätsel sein sollten oder ob sie das nicht sein sollten. Also wenn man jetzt das ganz nüchtern mal betrachtet, die EWE Baskets Oldenburg, auf den Kader schaut, wer da zuletzt gefehlt hat, da ist es ein Brackett Chapman, ein Max Di Leo, ein Charles Manning Jr., ein Dean Williams, ein Alan Pjanic. Also eigentlich ist es sehr, sehr logisch zu begründen, warum die kriseln. Andererseits frage ich mich auch, warum sie überhaupt, also trotz Nachverpflichtungen und trotz guten Importspielern, die sie immer noch haben, so wirklich gar nicht auf den grünen Zweig kommen und weswegen sie auch teils wirklich deutlich verlieren. Also nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga. Da sind einige echt üble Schlappen dabei gewesen zuletzt. Und ich weiß nicht, ob man das nur mit den Ausfällen begründen kann. Ich habe da einfach ein riesengroßes Fragezeichen auf der Stirn, wenn ich auf die EWE Baskets Oldenburg schaue. Wie würdest denn du das einschätzen? Vor ein paar Wochen, erinnere ich mich, haben wir noch gesagt, nein, Oldenburg, überhaupt keine Sorgen. Da sind nur die Verletzten, das geht schon wieder. Aber irgendwie kommen sie nicht ins Rollen.
Nee, sie sind auch in der Basketball Champions League ausgeschieden. Sie haben jetzt nur noch die BBL und da steht de facto ein 12. Rang. Da stehen 6 Siege gegenüber von 9 Niederlagen. Und du hast es angesprochen, die Art und Weise, wie sie Spiele verlieren, die bereitet schon ein bisschen Sorge. Also wenn du da an dieses Auswärtsspiel in Ludwigsburg denkst, wo es teilweise 40 Punkte Rückstand waren, ja, da fallen wichtige Spieler aus, aber da sind auch gute Basketballer immer noch an Bord. Also da spielt ein Wheezy Russell, da spielt ein nachverpflichteter Chino Crandall. Auch die deutschen Spieler, die können sich sehen lassen. Klar haben sie nicht das volle Paket an 6 Ausländern, aber auch wenn du mit 4 oder 5 Import spielst, da dürfte schon mehr kommen. Also, und die müssen eben gucken. Für die Oldenburger könnten diese Play-Ins noch so ein kleiner Rettungsanker sein, weil der 8. Platz, der ist jetzt dann schon 2 Siege weg. Das musst du auch erstmal aufholen in der Verfassung, wie sie sich aktuell befinden.
Ja, um da auch nochmal diese Klatschstarter-Zahlen rauszukramen, die ich gerade doch hier vor mir habe, zufälligerweise, mit dem Net-Rating in den vergangenen 8 Spielen, die EWE Baskets Oldenburg, ein Net-Rating von -11,8. Das ist das zweitschlechteste. Das ist schlechter als die Kreisheim Merlins. Nur Heidelberg ist noch um Welten dahinter. Aber das zweitschwächste in den vergangenen 8 Spielen, boah, ist schon aussagekräftig. Und ja, wie du angedeutet hast, sie haben ja auch trotzdem schon ein bisschen was gemacht, haben ja nachverpflichtet, Sean D. Brown aus Straßburg geholt. Auch so ein Plug-and-Play-Spieler, würde ich mal sagen, der trotz seiner erst 25 Jahre schon bei unheimlich vielen Teams gespielt hat. Also die EWE Baskets sind hier laut seiner BBL-Statistik seine 10. Station inklusive seiner beiden College und irgendwelchen Kurzzeiten in NBA und G-League mit 25 Jahren. Also der weiß auf jeden Fall, wie man sich anpasst in einem Team, wie man reinkommt und direkt funktionieren muss. Und er funktioniert auch, das muss man ihm lassen. Also er hat sehr, sehr ordentliche 3 Spiele hingelegt bislang. Ist zumindest ein kleiner Silberstreif am Horizont für die Oldenburger.
Ich glaube auch, dass bei den EWE Baskets dieser Januar ganz entscheidend werden könnte. Das ist richtungsweisend. Wenn man sich die nächsten Partien anschaut, Oldenburg hat jetzt 2 Heimspiele. Einerseits gegen die Telekom Baskets Bonn, tabellarisch extrem wichtig. Die Bonner stehen 2 Plätze vor ihnen. Das ist ein direkter Konkurrent. So ein klassisches 4-Punkte-Spiel. Wenn du es gewinnst, bist du wieder auf 2 Siege dran. Verlierst du dieses Spiel, bist du schon mal 4 Siege hinter den Telekom Baskets. Danach geht's ein Pflichtsieg eigentlich im Niedersachsen-Duell gegen die BG Göttingen. Dann spielst du auswärts in Hamburg, auch so ein Team, das da im Dunstkreis dieses breit gefächerten Mittelfeldes steht. Dann geht's im direkten Duell gegen Ludwigsburg, ähnliche Voraussetzungen. Und diese 4 Spiele im Januar, die, glaube ich, die könnten wegweisend sein oder die werden auch wegweisend sein für die EWE Baskets. Eigentlich sollten sie auf Basis dieser 3 Heimspiele, die sie haben, auch mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Siege holen. Um sich da im Playoff-Rennen deutlich besser zu positionieren.
Ja, da bin ich bei dir. Also das ist ein ganz entscheidender Monat, gerade eben mit den 2, 2,5, wenn du Ludwigsburg rausnimmst, spielen gegen Konkurrenten um die Play-in-Plätze, wo sie dann wirklich nochmal deutlich näher ranrobben können und Göttingen musste gewinnen zu Hause.
Ja, genau so ist es. Bei vor allem danach geht es 2-mal auswärts nach München und nach Chemnitz. Das heißt, da, wenn du nicht 3-1 rausgehst aus dem Januar, dann könnte das schon ungemütlich werden in Oldenburg. Ungemütlich ist auch ein gutes Stichwort, Rupi, wenn wir in der Tabelle deutlich weiter nach unten schauen, nämlich auf die Abstiegsplätze. MLP Academics Heidelberg 2-12, Hackro Merlins Crailsheim auch 2-12 nach jeweils 14 Spieltagen. Die Abstiegskandidaten Nummer 1?
Ja, Punkt. Also vielleicht, wenn du nun 1b nehmen willst, die Göttinger, die allerdings die einen Sieg mehr haben, allerdings 2 Spiele weniger. Also die können sich da so ein bisschen absetzen, haben sich aber auch bislang mit ihren Leistungen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, gerade defensiv. Aber das sind schon die schlechtesten Mannschaften, muss man so sagen. Kreisheim hat sich unter Jussi Laakso seit dem Trainerwechsel auch nur minimal stabilisiert. Es gab so ein ganz kurzes Zwischenhoch, aber sie sind auch genauso wie Nikola Markovic 1-6. Es gibt so kleinere Verbesserungen, aber nichts, wo du sagst, das ist jetzt substanziell. Vielleicht kommt ja mehr Substanz durch die Nachverpflichtung rein, die wir gleich nochmal besprechen. Heidelberg sieht grottenschlecht aus. Tut mir leid, das so deutlich zu formulieren, aber 0-7 zu Hause. Woche für Woche verlieren die so deutlich. Und die haben ja auch solide Nachverpflichtungen angestellt. So Josh Gray als Point Guard, der macht einen ordentlichen Eindruck. Mal schauen, was der Abu Kiya jetzt geben kann. Aber das sieht momentan wirklich nicht gut aus bei den beiden Teams. Greisheim hat die Patrone Trainerwechsel ja schon gezogen. Bei Heidelberg deutet meines Wissens so gut wie gar nichts darauf hin. Also Jonas Isalo ist da immer noch relativ sicher im Sattel. Der Vertrag wurde ja auch erst verlängert. Die werden es erstmal mit Spielernachverpflichtungen versuchen, aber langsam müssen natürlich auch die Siege kommen.
Ja, unbedingt. Die Siege müssen kommen bei den Heidelbergern. Und du hast es angesprochen, da ist vor allem defensiv ganz, ganz viel im Argen. Die haben ein Defensivrating von 122,4. Da ist nur die BG Göttingen noch schwächer. Und sie kassieren einfach zu viele Punkte.
Ja, darf ich dir aber auch die Offense dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Die ist auch nicht gut. Das ist eine schlechte Kombination.
Die ist auch nicht wirklich. Die ist 107,4. Das ist ebenfalls die zweitschwächste. So, da ist nur Kreisheim noch dahinter. Deutlich übrigens. Und ja, es gibt in Kombination dann eben Platz 17 und dass man abgeschlagen ist in der Tabelle.
Ja, und du hast es angesprochen, zwei Nachverpflichtungen jetzt schon getätigt. Die Heidelberger haben ihren Point Guard getauscht, Mike McGurl abgegeben nach Israel, der dort jetzt wirklich gut spielt. Josh Gray dafür verpflichtet. Jetzt kürzlich Jeffrey Carroll abgegeben. Jetzt ein oder zwei Spiele sogar ohne ihn gemacht. Jetzt den Topscorer der slowakischen Liga verpflichtet, der jetzt dann am kommenden Wochenende wahrscheinlich sein Debüt geben wird beim Heimspiel gegen Vechta. Boah, das wäre schon mal Zeit für den ersten Heimsieg jetzt, aus Heidelberger Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Gegen Vechta ist auch ein Team, das du auf dem Papier zu Hause schlagen kannst, wo auch, glaube ich, vor der Saison 80% der Leute gesagt haben, jo, das gewinnt Heidelberg zu Hause. Aber sie stehen natürlich unter gewaltigem Druck. Und wie ich meinte, die Art und Weise, wie sie verlieren, bisschen wie bei den Oldenburgern, die macht momentan wenig Hoffnung darauf, dass es besser wird. Es ist nicht so, dass sie knapp verlieren, immer nur unheimlich viel Pech haben und der Knoten muss mal platzen, sondern dass sie eben haushoch unterlegen waren in den vergangenen Wochen viel zu häufig. Mal schauen, was Abu Kigab bringen kann. Auf jeden Fall ein dynamischer Scorer. Ganz interessant, Heidelberg ist ja ein Team, das sehr viel auf Dreier setzt, nur nicht so viel auf getroffene Dreier momentan setzen kann. Und da ist der Kigab auch nicht unbedingt die erste Option, also es ist kein ausgemachter Schütze.
Ja, die Dreierproblematik, du sprichst es an, das ist schon bedenklich. Sie nehmen so unfassbar viele Dreier, die Heidelberger, und du sagst, sie treffen sie schlecht. Josh Gray als Nachverpflichtung ist der beste Dreierschütze mit 44%, hat auch ein relativ hohes Volumen mit 4,5 Versuchen pro Spiel. Aber die anderen vermeintlichen guten Schützen, Elias Lassisi, für seine Verhältnisse nur 36%. Tim Coleman 26%, Paul Zipser 26%, Akeem Vargas nur 23%. Das ist deutlich zu wenig, weil diese Spieler nehmen auch viele Würfe von außen und man wartet bei den Heidelbergern immer nur so drauf, dass der Knoten endlich platzt von der Dreierlinie. Ich bezweifle nur, dass der dann mal platzt, weil das zieht sich jetzt schon so lange durch diese Saison durch, dass die Quote einfach nicht stimmt. Und kürzlich gab es ja auch ein Spiel, wo der Dreier wirklich verhältnismäßig gut gefallen ist. Das war das Heimspiel gegen die BG Göttingen, dass sie dann aber trotzdem nach Overtime noch verlieren, weil sie defensiv keinen Zugriff bekommen. Und das sind dann schon die Spiele, die wirklich, wirklich wehtun. Du hast es gesagt, Göttingen, ja, hat auch erst 3 Siege, aber 2 Spiele weniger. Wenn wir einfach mal auf die Siegquote blicken, Göttingen 25% Siegquote, 3 aus 12 gewonnen. Heidelberg 2 aus 14, das macht nur 14%. Und wenn man das so ein bisschen hochrechnet, klar ist das Spielerei, dann sieht man schon, dass bei Heidelberg jetzt dringend Siege nötig sind, einfach um aufzuschließen überhaupt auf die Teams, die vor ihnen stehen.
Ja, hast du das Interview von Elias Lassisi gehört nach dem Spiel in München? Das war vernichtend.
Ein vernichtendes Urteil.
Komplett, dass sie zu schlecht spielen, zu wenig Qualität haben, zu wenig Einsatz zeigen. Also damit kannst du ja keinen Blumentopf gewinnen. Das sind ja wirklich Qualitäten, die einen Abstiegskandidaten ausmachen.
Ja, also das war wirklich deutlich. Also das Spiel in München, klar, da waren sie absolut chancenlos. Das ist auch nicht der Maßstab der FC Bayern München für die MLP Academics Heidelberg, aber auch dieses Urteil danach von Elias Dasisi, du sagst es vernichtend, trifft es wirklich ganz gut. Es muss in diesem neuen Jahr aus Heidelberger Sicht eigentlich in allen Belangen alles besser werden. Sonst geht es da wirklich um den Verbleib in der Liga und das tut sowieso.
Ja, wie für den anderen Abstiegskonkurrenten, nämlich Greisheim, der auch nochmal reagiert hat mit Tremel Darden.
Das ist eine spannende Verpflichtung. Wir alle kennen Tremel Darden. Der gute Mann ist mittlerweile 42 Jahre alt. Soll jetzt sowas sein wie der Heilsbringer für die Hakro Merlins. Ich bin sehr gespannt, wie er sich in dieses System einbringen wird. Für mich ist Tremel Darden ein extrem guter Teamspieler. Ich habe ihn in der Saisonvorbereitung sehr viel gesehen, weil er eben bei den Bayern die Saisonvorbereitung mitgemacht hat, auch bei dem Magenta Sport Cup gespielt hat, dort ganz wichtige Würfe getroffen hat. Also der Mann, der kann auf jeden Fall spielen. Ich weiß nur nicht, ob er der Mann ist, dem du jetzt so viel Verantwortung aufbürden kannst und sagen kannst, okay, mit dir holen wir jetzt diese Siege, die wir unbedingt brauchen.
Tja, also ich glaube, da könnte der Einfluss abseits des Parkettes noch größer sein als tatsächlich auf dem Parkett. Also über die Fitness brauchen wir nicht zu spekulieren. Die ist bei Tremel Darden immer top und der wird auch noch gut in Form sein, da muss man sich keine Sorgen machen. Frage ist, ja, wie du eben meintest, wie passt er in den Stil rein? Kann er wirklich da einen großen Einfluss nehmen? Aber das ist ja auch ein bisschen offenkundig gewesen, Kreisheim, wenn man sich das anschaut, dass man vielleicht auch eine erfahrene Präsenz braucht, jemanden, der die Mannschaft dahingehend auch ein bisschen führen kann. Und dafür finde ich das eine gute Verpflichtung, wenn man die jetzt vielleicht noch garniert mit einem weiteren Transfer in Richtung vielleicht ein bisschen qualitatives Upgrade, dann könnte nochmal was gehen, aber einfach wird das auch nicht werden.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Tremel Darden schon die dritte Nachverpflichtung ist für die Hakro Merlins. Das heißt, da ist nur noch eine Spot offen, nachdem sie ja Leo Westermann geholt haben und Brandon Childress.
Der muss sitzen, der letzte.
Der letzte Schuss muss sitzen, denn vor allem Brandon Childress ist ein Spieler, ich glaube, über ihn müssen wir auch sprechen. Er ist sowas wie der Leader auf dem Feld, also er übernimmt sehr viel Verantwortung, er nimmt extrem viele Würfe. Puh, er trifft sie halt nicht. 6 Dreier im Schnitt pro Spiel bei einer Quote von 20%, das ist echt, boah. Das ist schwierig.
Und das sind ja auch wilde Dinger zum Teil dabei.
Ja, das sind schlechte Würfe. Wir können das wirklich auf den Punkt bringen. Das sind schlechte Würfe, die er nimmt.
Er ist ja schon sehr scoring fixiert. Das ist eben ein Spieler, der kann dir eben auch mal ein Spiel gewinnen. Dadurch, wenn er explodiert. Siehe dieses Comeback gegen Tübingen, an dem er ja auch maßgeblich beteiligt war. Der kann dich aber auch komplett aus einer Partie rausschießen. Und er kommt nicht jetzt mit dem besten Leumund, wenn man mal die vergangene Saison von ihm betrachtet. Da ist eben nämlich das so nicht beneidenswerte Kunststück schon gelungen, abzusteigen.
Ja, und genau so ein Spiel, wie du es beschrieben hast, war auch das letzte Spiel des Jahres 2023, nämlich das Heimspiel gegen die Hamburg Towers, in dem es lange Zeit wirklich gut aussah für Kreisheim. Und dann kam das letzte Viertel, dass sie 23-30 abgeben und das Spiel noch mit 5 Punkten verlieren.
Sie gehen mit einer Führung, Lauf,
0-11 Lauf. Und auch da waren ganz viele Abschlüsse dabei von Brandon Childress mit Kopf durch die Wand, zu frühe Würfe, zu viele Würfe. Ja. Und da, glaube ich, muss auch der Coach dann ran. Der muss diesen Spieler mehr in die Schranken weisen, besser kanalisieren. Ich bin sehr gespannt, auf welche 6-Import-Profi Jussi Laxo am kommenden Wochenende setzen wird. Denn da steht ein extrem wichtiges Spiel an gegen den Centanics MBC. Das ist ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt. Und mit der Verpflichtung von Tremel Darden hat Kreisheim aktuell 7 Ausländer unter Vertrag. Das heißt, einer muss zuschauen. Und da bin ich extrem gespannt, wer das sein wird.
Schildes wäre natürlich ein Zeichen, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil, jetzt die Frage an dich, du hast gesagt, der Coach muss regulieren ein bisschen. ein bisschen die Frage, wer macht das denn dafür? So, das ist vielleicht auch ein Spot, der Kreis empfiehlt. Denn Westermann ist ein ganz anderer Spielertyp, steht auch mit ihm regelmäßig auf dem Feld. Aber wer ist denn so dieser dynamische Scorer, der die Rolle übernehmen kann?
Ja.
Da fehlt es auch ein bisschen bei den Kreisheimer im Kader.
Ja, also rein positionstechnisch hat man natürlich jetzt mit Jamal Darden einen Spieler dazu bekommen, der von der 3, 4, sogar auch die 5 spielen kann. Auf diesen Positionen hat man mit Mary Bowles, Keandre Cook, zwei Spieler, die ganz passable Zahlen auflegen, 13 Punkte im Schnitt, 12,5 Schnitt, auch ganz ordentliche Quoten werfen in Person von Cook, der wirft 43% von außen, ist eigentlich der beste Distanzschütze. Ist schwer, wenn man da mal rausnimmt. Galen Smith ist der Center. Der hat Luft nach oben, hat jetzt aber auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Vielleicht den rausnehmen für Jamal Darden. Also ich rechne ganz fest mit Jamal Darden im Kader. Klar, einfach aufgrund seiner Leaderrolle, die er aufgrund seiner Erfahrung auch einbringen kann. Ich bin gespannt. Ja, Leo Westermann als Floor General ganz wichtig. Aber ob du auf diese Scoring-Komponente auf der Guard-Position wirklich verzichten kannst und Childress rausnehmen kannst, ich weiß es auch nicht genau. Also ich bin extrem gespannt. Wird ein richtungsweisendes Spiel, wie es bei Kreisheim weitergehen wird.
Ja, wenn du Childress rausnimmst, das wäre, glaube ich, so ein Zeichensetzen-Move, dass du mal kurz andeuten möchtest, dass bitte alle auch ihre Rolle so auszufüllen haben, wie das vorgegeben ist. Sonst funktioniert das nicht.
Na, ist die Frage, ob es aus Kreisheimer Sicht dieses Zeichens bedarf, weil die Rolle des Scorers ist Childress offenbar ja angedacht, sonst würde er nicht so spielen. Alles andere wäre ja völliger Wahnsinn, wenn er so spielen würde. Und es wäre gar nicht geplant, dass er diese Rolle einnimmt. Ja, ich weiß nicht, ob dieses Zeichen jetzt auch ein gutes wäre. Du weißt, was du bekommst, wenn du Brandon Childress verpflichtest. Und ihn jetzt nach so einem schwächeren Auftritt rauszunehmen, komplett aus dem Kader, schwierig. Die Saison ist noch lang und Kreisheim wird ihn brauchen, weil du hast es angesprochen. Er kann dir natürlich auch das ein oder andere Spiel gewinnen. Und wenn wir uns die Enge im Tabellenkeller vor Augen führen, da können 2, 3 Siege hin oder her über Wohl oder Wehe, über Aufstieg nicht, aber nicht Abstieg und Abstieg entscheiden. Und das, glaube ich, wird man sich in Kreisheim nicht gerne nehmen lassen.
So ist es.
So, damit haben wir die heißesten Teams und auch die Sorgenkinder in der Liga durch. Rupi, lass uns vielleicht einen ganz kurzen Blick werfen auf den kommenden Spieltag. Was erwartet uns in der Liga, dass wir das BBL-Thema vorerst rund machen, bevor wir dann zum Pokal wechseln? Denn auch da gab es nach unserer letzten regulären Folge noch eine ganz wichtige Neuerung, nämlich wo das Top 4 stattfinden wird. Aber erstmal der Bundesliga-Spieltag vom kommenden Wochenende. Wir haben Heidelberg gegen Vechta. Ganz wichtiges Spiel, Heimspiel für Heidelberg. Gelingt der erste Heimsieg? Fragezeichen.
Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Vor der Saison hätten das wahrscheinlich 80% gesagt. Ich glaube, er gelingt. Ich glaube, indem ich ja eben gerade so leidenschaftlich gegen Heidelberg argumentiert habe, denke ich, dass trotzdem eine gewisse Grundqualität im Kader vorhanden ist. Die waren ja nicht ohne Grund so hoch eingeschätzt vor der Saison. Also da ist Potenzial in der Mannschaft und irgendwann muss man es ja mal abrufen. Und ich kann es mir vorstellen, dass es gegen Rasser Vechta klappt.
Gut möglich, ja. Dann haben wir Göttingen gegen Ulm, ein Spiel mit ganz klaren Voraussetzungen. Ulm der klare Favorit. Wir haben die Hamburg Towers zu Hause gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ein Duell aus dem erweiterten Tabellenmittelfeld. Braunschweig könnte aufschließen auf die Towers. Die Towers hingegen könnten sich richtig absetzen, den Kontrahenten um die Plätze 8, 9, 10. Bisschen aus dem Rennen schließen, auch ein ganz spannendes Duell. Und dann haben wir das Kellerduell. Kreisheim gegen den MBC, wir haben es thematisiert. Wen siehst du vorne, Rupi?
MBC ist für mich eine ziemliche Wundertüte, die ich schlecht einschätzen kann. Kreisheim war gegen Hamburg nah dran. Sie haben sich minimal stabilisiert in den vergangenen Wochen. Es ist ziemlich 50-50, und sagen 51-49% zugunsten von Kreisheim.
Richtungsweisendes Spiel. Chemnitz gegen Ludwigsburg, auch ein ganz interessantes Duell. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellensechsten, zwei hochintensiv spielende Teams. das Team von Rodrigo Pastore gegen das Team von Josh King in Chemnitz. Ich sehe die Niners vorne.
Sehe ich auch, aber wird ein spannendes Spiel, weil Ludwigsburg eben wirklich in einer guten Form ist. Und das ist eins, das würde ich mir sehr, sehr gern angucken, auf jeden Fall.
Dann haben wir die beiden deutschen Euroleague-Teams, die nach ihrer Doppelspieltagswoche jeweils auswärts rammen müssen. Berlin in Bamberg, die Bayern in Rostock. Zwei lösbare Aufgaben, aber durchaus Aufgaben, die auch unangenehm werden könnten.
Das sind ja immer diese schönen Wochenenden, wenn dann die Euroleague-Teams aus der Doppelbelastung kommen, an denen die anderen BBL-Teams, die gegen sie spielen, nochmal eine etwas höhere Chance haben, gerade wenn es Heimspiele sind, wie in diesem Fall. Bamberg schätze ich nicht stark genug ein, um Alba zu besiegen. Rostock schätze ich stark genug ein, um eine Überraschung zu schaffen. Ausverkaufte Halle seit Wochen dort. Ich würde trotzdem nicht an die Überraschung glauben. Denk schon, dass die Bayern das irgendwie managen, aber das, glaube ich, kann ein knappes Ding werden, während ich Alba schon verhältnismäßig komfortabel gegen Bamberg vorn sehe.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, Bamberg hat zu wenig Waffen, um Berlin gefährlich zu werden. Dann haben wir am Sonntag das Abendspiel. Auch das haben wir schon mal angesprochen, ganz kurz. Oldenburg gegen Bonn, Verfolgerduell. Große Namen im deutschen Basketball. Ganz, ganz wichtiges Heimspiel für Bonn. Für Oldenburg.
Für Oldenburg.
Für Oldenburg, genau. Für die Bonner natürlich auch ein Spiel gegen den direkten Konkurrenten. Und der Spieltag wird dann abgeschlossen am Montagabend vom Spiel Tübingen gegen Würzburg.
Das sollten die Würzburger übrigens holen, weil das waren vergangene Saison die Spiele, mit denen sich so ein bisschen die Playoffs ruiniert haben. Da waren ein paar Dinger dabei gegen Mannschaften, die man eigentlich besiegen sollte, gegen Kellerteams, die sie dann weggeworfen haben. Und ich glaube, das wäre diese Saison eine neue Qualität, wenn sie in der Lage sind, dann solche Spiele auch zu gewinnen.
Jawohl, so ist es. Dann wechseln wir das Thema, Rupi. Weg von der Easy Credit BBL hin zum Pokalwettbewerb. Dort ist nämlich jetzt entschieden worden, wo das Top 4 stattfinden wird. Und es wird in München stattfinden. Was hältst du von der Vergabe? Ja, für mich ist es ein Heimspiel. Ich hoffe, ich kann euch beide, dich und auch Stacki, dann mal hier in der bayerischen Landeshauptstadt begrüßen. Aber das nur nebenbei. Die Vergabe hat ja doch ein bisschen für Diskussionen gesorgt, dass es München geworden ist.
Ja, du kannst ja gleich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Zunächst einmal, was halte ich von der Vergabe? Ich würde dann eine kleine Diskussion mit dir anstimmen. Grundsätzlich, ganz nüchtern formuliert, München ist ein absolut solider Standort. Also da wird auch eine gute Show dabei sein. Da muss man sich keine Gedanken machen. Sicherlich der Standort, der am prädestiniertesten dazu ist, so ein Top 4 wirklich rundum gut auszugestalten. Ich persönlich mochte das vergangenes Jahr sehr in Oldenburg. Ich mag es auch mal, wenn es nicht nur immer in München oder Berlin stattfindet, sondern wenn es auch in einem kleineren Standort ist. Ich hätte mir Bamberg gewünscht. Das hätte irgendwie Charme gehabt. Da ist ja auch eigentlich ein großer Standort, traditionsmäßig gesehen. Etwas kleineres Städtchen und wäre mal wieder ein bisschen was anderes drin gewesen. Aber Bamberg und auch Ulm sind ja nicht in Frage gekommen, weil Robert?
Ja, weil sie sich offenbar überhaupt nicht beworben haben. Also wie wir gehört haben, gab es wohl eine Art Vorbewerbungsfrist schon terminlich gesehen um die Viertelfinalspiele herum. Also als die Teilnehmer des Top 4 noch gar nicht stattfanden, sollten die Standorte schon ihr Interesse bekunden, ob sie denn bereit wären, das Top 4 auszurichten oder eben nicht. Und wie wir gehört haben, kam da sowohl aus Bamberg als auch aus Ulm keinerlei Interessensbekundung. Und dementsprechend kamen diese beiden Standorte unterm Strich dann überhaupt nicht mehr in Frage.
Ja. Schade drum, aber das generelle Diskussionsthema. Bist du pro Top 4 in einer Stadt eines Teilnehmers oder wärst du eher pro Top 4 an einem festen Standort, sagen wir Köln, sagen wir immer Berlin wie im Fußball, immer München, sonst was?
Ich finde, das Top 4 ist ein charmantes Event. Immer wenn es an einem Standort stattfindet, eines teilnehmenden Teams. Aber wir haben keine Vergleichswerte zu einem neutralen Standort. Zumindest nicht aus der jüngeren Vergangenheit. Wenn du natürlich die Lanxess Arena voll machen kannst, wir haben es bei der Eurobasket 2022 gesehen, ist das eine überragend gute Basketballhalle mit super, super Stimmung. Und wenn du da 4 Fanlager drin hast, 17.000 Fans, dann ist das sicherlich ein Basketballfest. Ich bezweifle nur ein bisschen, ob man diese Halle füllen könnte beispielsweise. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Teams sich dann für das Top 4 qualifizieren. Aber darauf zu wetten, auch schwierig. Also ich sehe ein bisschen das Problem, welchen Standort würde man denn nehmen?
Ja, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Köln ist so ein bisschen der naheliegende Standort, der auch häufiger schon mal genannt wurde. Jetzt habe ich gerade in einem aktuellen Big Heft das Interview mit Christian Seifert, dem Dein-Chef, gelesen, der gemeint hat, es fängt damit an, dass man sich nicht immer so klein macht, dass man sich eben auch mal traut und zutraut, auch die Halle voll zu machen, wie es beim Handball eben auch immer gelingt. Und eigentlich bin ich auch immer pro total mutige Ziele ausgeben und immer gegen dieses Kleinmachen, und 17 Standorte sagen eigentlich vor der Saison, sie wollen nur gegen den Klassenerhalt spielen oder um den Klassenerhalt spielen. Aber in dem Fall kann ich es mir auch, ohne dass ich die Erfahrungswerte eben habe, schwer vorstellen, dass so eine Lanxess Arena regelmäßig gefüllt werden könnte. Und ich mag es eben auch, diesen Charme, dass es mal an einem kleineren Standort ist, dass es mal in einem Oldenburg war oder wenn es vielleicht mal eine Stadthalle oder eine Messehalle in Chemnitz ist oder was kann man, ob die Halle in Kreisheim irgendwie von den Regularien her passt, aber das hätte ja auch irgendwie total viel Charme. Das mag ich eben einfach.
Der Vorteil an so kleineren Städten ist halt ganz eindeutig, dass du die ganze Stadt im Basketballfieber hast. Das wirst du in München jetzt vermutlich nicht erleben, dass da in München in der Stadt die Leute durch die Gegend laufen und denken sich, oh, jetzt ist Pokalfinale übrigens. Das wird nur ein kleiner Teil müssen. Das wäre in Berlin übrigens genauso. Das spräche schon wieder für einen kleineren Standard. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, es wird jetzt in München stattfinden. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen, Rupi, von Leuten, die gesagt haben, warum immer in München? Es ist jetzt das dritte Top 4 in München. Es gab das Corona-Turnier in München. Ich glaube, man muss so viel dazu sagen, dieses Corona-Turnier, wenn es nicht in München stattgefunden hätte, hätte es wahrscheinlich überhaupt nicht stattgefunden. Und jetzt bei dieser Pokalvergabe darf man natürlich nicht vergessen, dass ein Namenssponsor gefunden wurde für dieses Top-4-Turnier, nämlich Siegmund. Das ist der Hauptsponsor des FC Bayern Basketball. Auch das hat für kritische Stimmen gesorgt, dass der Hauptsponsor des FC Bayern Basketball jetzt auch der Namenssponsor des Top-4s wird. Andererseits ist das natürlich schon auch ein Gewinn für die Liga.
Also da muss ich gestehen, das wollte ich dich fragen, du bist ja in München an einem Standort, dass ich die Kritik überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Also ich habe mir eben das Unternehmen gesucht, die Bernd Siegmund GmbH, also offenkundig ein Schweißer Unternehmen, die da Werkbänke zum Beispiel herstellen, alles zusammenschweißen. Gibt es irgendein Problem mit dem Unternehmen oder woher kam die Kritik? Weil es ist ja auch nicht so, dass Siegmund jetzt das Top 4 sponsert und deswegen haben die Bayern einen größeren Vorteil, als wenn es diesen Namenssponsor jetzt nicht gäbe. Also es nützt ja dem Produkt eigentlich nur, weil du dann das Ganze noch ein bisschen besser darstellen kannst.
Absolut, sehe ich genauso. Also Siegmund ist eine Firma aus der Nähe von Augsburg. Sehr, sehr sportverrückt. Sind beim FC Augsburg auf dem Trikotärmel in der Fußball-Bundesliga, wenn ich es recht im Kopf habe. Ich meine auch beim Eishockey, bei den Augsburger Panthern engagiert, bei den Bayern jetzt in der zweiten oder dritten Saison mittlerweile Hauptsponsor, auch auf dem Trikot vorne vertreten. Einfach eine sportverrückte Familie. Die sind Weltmarktführer, was diese Schweißertische angeht. Haben jetzt auch Corona-Masken hergestellt in den letzten Jahren. Und die sponsern jetzt eben dieses Top 4 mit ihrem Namen. Ich sehe da nichts Verwerfliches daran. Ich glaube eher, dass die BBL froh sein kann, dass sie einen Namenssponsor gefunden hat, nachdem der Pokal ja bis zur letzten Saison Magenta Sport BBL Pokal hieß. Das hat sich ja jetzt naturgemäß erledigt mit dem neuen Übertragungspartner Dein. Ich glaube einfach ein Gewinn für die Liga. Und dass die Bayern bei diesem Sponsor natürlich nicht auch profitieren, sondern dass es ihr Sponsor ist, den sie vielleicht auch der Liga gebracht haben, ist ein positiver Punkt für die Liga, aber ich sehe jetzt keinerlei Anlass zur Kritik.
Nein, vielleicht gab es die Vermutung, dass das Top 4 nur nach München gegeben wurde, weil die eben den Sponsor ran geschafft haben. Und selbst wenn es so wäre, also ist auch das wäre sogar nachvollziehbar
aus meiner Sicht. Auch das wäre aus Ligasicht eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn du einen Namenssponsor bekommst, der dir auch finanziell Vorteile verschafft, ist es nachvollziehbar, dass die BBL dieses Turnier nach München gibt. Was man auch generell so hört, versuchen die Bayern mit ihrer Organisation, die ja doch einige Mann und Frau stark ist, schon ein großes Event aufzuziehen. Also man hört, da ist ein Galaabend geplant, es sollen BBL-Legenden aller teilnehmenden Teams nach München geholt werden, um da einfach wirklich so ein bisschen den Event-Charakter mit reinzubekommen. Es sind Übertragungen im Bayerischen Rundfunk, also im Free-TV, geplant. Das ist schon ein gutes Paket und ich glaube, dieses Pokalturnier kann ein absolutes Saison-Highlight Mitte Februar schon werden.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und glaube, das kann einfach rundherum im Großen und Ganzen beim Basketball auch helfen. Du hast dann einen großen Standort, wo du es präsentieren kannst, auf eine gute Art und Weise. Ich bin gespannt, was die Bayern draus machen.
Ja, ich glaube auch, aber die BBL ist, glaube ich, optimistisch, da ein gutes Event zu bekommen. Und ich glaube, das darf sie auch sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind nur namhafte Clubs vertreten. Die Meister und Pokalsieger der letzten, nagel mich nicht fest, 10 Jahre zusammen. Bayern, Berlin, Ulm, Bamberg. Also da ist viel Tradition. Da sind die beiden großen Leuchtturmvereine dabei. Also das ist schon ein gutes Turnier, das da stattfinden wird. Da bin ich relativ sicher. Okay, dann, Rupi, bevor wir uns langsam Richtung Big Spotlight bewegen, müssen wir noch 2 Kategorien abarbeiten, die wir jetzt nicht in unserer allgemeinen Form darstellen werden, nämlich die Starting Five einerseits. Wir haben uns entschieden, jetzt nach diesen Spieltagen vor Weihnachten, nach Weihnachten, an Silvester, was im Endeffekt ja 3 Spieltage waren, keine Starting Five zu machen. Aber wir versprechen euch, liebe Hörer, in unserer nächsten regulären Folge nach dem kommenden Wochenende werden wir auch wieder eine ganz reguläre Starting Five liefern und dann fehlt uns nämlich nur noch unser kleiner Werbeblock, nämlich der Tipico-Tipp der Woche. Rupi, wie ist unser aktueller Kontostand?
101,70 Euro, also wir sind ganz stark im Plus.
Richtig, und dass sich diese Tendenz noch fortsetzt, darum müssen wir am kommenden Spieltag noch eine Wette platzieren. Rupi, du hast die freie Auswahl aus den Spielen, die wir vorher thematisiert haben. Welches Spiel wählen wir?
Ja, gibt ein paar interessante Quoten. Zum Beispiel die Oldenburg-Bonn-Quote ist ziemlich 50-50. Eine Zweierquote auf Oldenburg, 1,8er-Quote auf Bonn. Wer den Bambergern die Überraschung gegen Euroleague-geplagte Berliner zutraut, kriegt für 1 Euro 3,40 Euro wieder. Ludwigsburg, gut in Form, eine 2,7er-Quote in Chemnitz. Auch der MBC, der in Kreisheim ja sicherlich gewinnen kann, da mit einer 2,20er-Quote was drin. Ich würde aber tatsächlich das Geld setzen auf die MLP Academics Heidelberg, die nämlich gegen Raster Fechter schon deutliche Außenseiter sind, was die Quoten angeht. Auf einen Sieg für Fechter gibt es eine 1,4er-Quote und auf einen Heidelberger Sieg für 1 Euro Einsatz 2,70 Euro zurück. Also ich glaube, da gehen wir mit 10 Euro raus, trauen wir Heidelberg so viel zu und gehen wir voll ins Risiko oder machen wir nur 5 Euro? Das überlasse ich jetzt dir.
Ich würde sagen, wir bleiben bei unserer Schiene mit 5 Euro auf Heimsieg Heidelberg. Es wäre ja Premiere, der erste Heimsieg der Heidelberger. Wäre ein guter Start ins neue Jahr und ich glaube, die nehmen wir mit. 5 Euro auf einen Heimsieg der MLP Academics Heidelberg gegen Raster Fechter. Und damit endet auch an der Stelle unser kleiner Werbeblock.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Und wir kommen zum Abschluss der Folge, Rupi, noch zu einem ganz spannenden Thema, nämlich ein Big Spotlight. Da geht's um den Damenbasketball, denn der hat sich für die kommenden Jahre ganz ambitionierte Ziele gesetzt.
Exakt. Das, die folgen so ein wenig den Zielen, die die BBL ja auch schon vor langer Zeit eingeführt hat. Nachdem es ja lange Zeit sehr, sehr ruhig geworden war um die deutsche Damenbasketball-Bundesliga, die Toyota DBBL, und da wirklich Strukturen waren, die den Namen eigentlich gar nicht verdient haben, eine katastrophale Website, schwierige Übertragungssituation, also es wirkte einfach alles unsäglich, unprofessionell und kein Ende war in Sicht. Und jetzt ist ein Ende in Sicht, weil man nämlich einige Maßnahmen beschlossen hat, die wir gleich mal besprechen können. Ich würde einfach mal kurz welche vorlesen, dann können wir pro Saison durchgehen und erörtern, was du für sinnvoll erachtest und was überhaupt realistisch ist. Also ab sofort gelten drei Maßnahmen in der DBBL, nämlich erstens der Nachweis zur hauptamtlichen Struktur in der Organisationsstruktur / Verwaltung, dass also praktisch eine Hauptamtlichkeit gegeben ist. Dann einheitliche Vorgaben zum technischen Equipment, der Spiel- und Wurfuhr, sollte eine logische Voraussetzung sein, sowie die Content-Erstellung unter anderem Spieltagsbilder und Stimmen vom Spiel zur Berichterstattung. Das sind die Maßnahmen, die ab sofort gelten. Ich glaube, das klingt sinnvoll und das klingt auch so, dass man das erstmal noch relativ niedrigschwellig umsetzen kann. Oder was meinst du?
Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube, Punkt 1, den du genannt hast, diese hauptamtlichen Strukturen in der Verwaltung und in der Organisation der Clubs soll einfach Dinge verhindern, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, dass Vereine schlicht und ergreifend pleite gehen und dann nicht mehr existieren können. Das ist natürlich für eine Liga der Super-GAU und das soll dadurch vermieden werden. Die anderen Punkte, ja, dass die Uhren richtig funktionieren, sollte selbstverständlich sein. Ja, und jegliches Material zur Berichterstattung der DBBL, glaube ich, ist nur wertvoll, denn das ist aktuell schon ein schwieriges Thema.
Also, findet nicht statt, muss man so sagen. Ja. Kommende Saison, geht es einen Schritt weiter?
Absolut. Rupi, starte gerne rein.
Also, Nachweis zu hauptamtlichen Strukturen für den weiblichen Nachwuchsbereich, das ist schon eine Stufe höher. Nachweis zum Spielbetrieb von weiblichen Jugendmannschaften und Aufbau eines Perspektivteams für den Leistungssport sowie die Verpflichtung für Headcoaches zum Nachweis einer A-Lizenz des DBB.
Ja, ich glaube, es zieht in eine ähnliche Richtung ab. Man will die Vereine nachhaltiger aufstellen. Man will einen Unterbau schaffen, eine Durchlässigkeit von Nachwuchsbereich hin zur Profimannschaft. Ambitioniert, aber auch durchaus sinnvoll und am noch sinnvoller oder beziehungsweise am sinnvollsten erachte ich eigentlich folgende Maßnahme, die du jetzt noch bisher verschwiegen hast, nämlich, dass wir ab der Saison 24/25 eine deutschen Quote bekommen in der DBBL, nämlich zunächst von 4 Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen, 4 von 12 ab der Saison 24/25 und das steigert sich jeweils um eine Spielerin bis auf 6 von 12 in der Saison 26/27, dann wären wir von den Rahmenbedingungen gleich, was die Easy Credit BBL der Herren betrifft. Und das, glaube ich, ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben es auch in der BBL der Männer gesehen, was das mit der Entwicklung der deutschen Spieler macht, diese deutschen Quote.
Ja, das ist, glaube ich, maßgeblich für die Entwicklung von Standorten, von Spielerinnen in dem Fall. Und glaube auch für die Identifikation. Im Damenbasketball wirkt das alles immer noch ein bisschen familiärer. Dann kann man sich doch etwas besser vielleicht noch damit anfreunden, wenn es dann die eigenen Spielerinnen sind aus der eigenen Jugend, die ja hochkommen, wenn man dann eine gewisse Hauptamtlichkeit schafft und die entsprechenden Teams einführt, eine Trainerqualität auch schafft. Das, glaube ich, kann wirklich langfristig einen Vorteil bieten und ist aus meiner Sicht die wichtigste Maßgabe. Bislang gab es ja immer so Gentlemen's Agreements, an die sich einige Clubs auch einfach nicht gehalten haben, weil sie dann eben keine Gentlemen waren und 2 Deutsche im Kader gestanden und der Rest waren Ausländerinnen, was natürlich dann gar nichts bringt. Letzten Endes, von daher ist das aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Maßnahme und auch eine, die man umsetzen kann. Es gibt ein paar Maßnahmen darüber hinaus. Da kann ich mir vorstellen, wird es einen oder anderen Club geben, der Schwierigkeiten damit bekommt. Ambitioniert, alles gut, so in der Theorie. Ich weiß nicht, ob es in der Praxis funktionieren wird. Nämlich beispielsweise ab der Saison 2025/26 den verpflichtenden Einsatz von LED-Banden zu Pflichtspielen. Und Pflichtspiele müssen auf einem Boden ausgetragen werden, auf dem ausschließlich Basketballlinien sichtbar sind. Was haben wir momentan für einen Status quo? Das wahrscheinlich von den Erstligisten 90% in Hallenspielen, in denen die Linienführung vogelwild ist, so die klassischen Schulsporthallen. Und da müsste man dann schon einen extra Boden anschaffen, den jedes Mal aufbauen, den jedes Mal wieder abbauen. Das kann ich mir schon vorstellen, ist eine größere Hürde, genauso wie die LED-Banden, die ja auch in der Anschaffung schon was kosten und nicht garantiert ist, ob man die mit dem Sponsoring-Geld das momentan in der Damenbasketball-Bundesliga kursiert, so schnell wieder reinholen kann.
Ja, das sind Herkulesaufgaben. Das sind nämlich auch finanziell massive Belastungen. Der Punkt mit den Linien ab 2025 heißt ja de facto, du brauchst Parkett.
Ja.
Ja. Und da greift dann auch ein weiterer Punkt mit rein, einheitliche Vorgaben zu Werbeflächen auf dem Spielfeld. Da sprechen wir dann über diese Sticker, die da auf dem jeweiligen Spielfeld dann angeklebt werden sollen. Ja, alles nachvollziehbar, alles sinnvoll, alles auch im Sinne der Professionalisierung der Liga richtige Maßnahmen. Wir werden einfach sehen, ist das finanziell leistbar von genügend Teams in der ersten Damen-Basketball-Bundesliga? Genauso nämlich auch die Mindestkapazität der Hallen, die künftig angestrebt wird mit 1500 Plätzen, die man ähnlich wie in der Männer-Bundesliga mit Eventspielen in größeren Hallen ein bisschen schön rechnen kann. 1500 Zuschauer. Rupi?
Hab ich. Sehe ich nicht bei allen Standorten. Ich kenne jetzt nicht, muss ich auch dazu sagen, nicht die Hallenkapazität von einem Bundesligisten. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass da einige drunter liegen und dass es an einigen Standorten einfach schwierig wird, dauerhaft in eine Halle umzuziehen, die eine höhere Kapazität hat. Und ich weiß auch nicht, wie viele Hallen dann auch so ausgelastet werden, welche Standorte es schaffen würden, einen Zuschauerschnitt von deutlich über 1000 auch zu motivieren.
Das ist nämlich die zweite Frage. Die Kapazität ist das eine. Das zahlende Publikum, das dann auch wirklich in die Halle kommt, ist der andere Punkt. Also, wenn wir das zusammenfassen, sehr, sehr ambitionierte Ziele, die sich die erste Basketball-Bundesliga der Frauen da gesetzt hat, finden wir super. Wir sind nur sehr gespannt, wie es sie denn umzusetzen sind in den nächsten Jahren. Da wird natürlich noch viel Zeit ins Land gehen. Also diese Mindestkapazität angedacht für die Saison 2029-30. Also das sind noch einige Jahre und wir haben jetzt auch ja ein Frauenbasketball-Event im eigenen Land. Wir haben eine extrem starke deutsche Nationalmannschaft. Vielleicht ist das auch eine Chance, um den Damenbasketball in unserem Land hier noch ein bisschen weiter nach vorne zu pushen.
Genau, da sind wir uns einig. Gut, dass es zumindest vorangeht und ich glaube, da muss man auch pragmatisch genug sein, wenn man sieht, es geht vielleicht in einigen Punkten noch nicht, dann muss man ein bisschen abwarten oder muss eben schauen, wie kann man das Ganze vernünftig hinkriegen.
Genau, so ist es. Okay, Rupi, bevor wir die erste Folge im neuen Jahr zumachen, noch ein ganz kleiner Punkt, denn wir haben in der Euroleague die Saison Halbzeit mittlerweile erreicht. Aktuell läuft ja ein Doppelspieltag, es ist schon der Spieltag Nummer 18, das heißt, wir sind schon ein bisschen über der Halbzeit, aber wir haben ja unser Big Postgame Fantasy Game und da ist natürlich die große Frage, wer ist stark im Rennen, was unsere Preise auf den Plätzen 1 bis 3 angeht? Und da haben wir ein kleines Ranking gemacht von den aktuell Führenden und unseren aktuellen aktiven Protagonisten aus der Basketballszene. Rupi, nimm uns mal mit, wer steht wo?
Also ich bin gar nicht so unzufrieden mehr, muss ich gestehen. Aber du kannst natürlich wesentlich zufriedener sein. Wir fangen aber erstmal bei denen an, die es verdient haben, als Erster genannt zu werden. Nämlich Platz 1 belegt momentan Bela Steffens. Dicht gefolgt von Sascha Bornschan und auf dem Bronzerang momentan Marcel Kung. Aber es gibt da zwei Persönlichkeiten aus der deutschen Basketballszene, die noch Druck machen können, nämlich einmal auf Platz 8 unser Würzburger, lange Zeit führender Felix Hoffmann und auf Platz 9 ein sehr bekannter Basketball-Reporter, der mit mir auch gerade im Podcast ist, Robert.
Ja, ich habe die Top 10 fest im Blick, aber irgendwie scheint mir dieser 9. und 10. Platz etwas eingemauert. Ich komme die letzten Wochen nicht mehr so vom Fleck, aber Felix Hoffmann würde ich schon gern noch einholen. Also Felix, an dieser Stelle zieh dich warm an. Ja, Felix ist ambitioniert, glaube ich. Der hat schon ein gutes Auge für die Spieler. Ansonsten haben wir noch in den Top 100 vertreten, auch aus Würzburg, Chris Olonscha auf der 72. Der deutsche Meistertrainer Anton Gavel steht auf Platz 93. Du hast gesagt, du hast einen guten Sprung gemacht nach vorne, bist jetzt auf der 168 unterwegs. Also da geht auch noch was in Richtung Top 100. Wer uns etwas Sorgen bereitet, ist unser nicht anwesender Podcast-Kollege Florian von Stackelberg. Der steht nämlich auf einem doch bedenklichen 269. Platz. Ich glaube, da müssen wir auch noch
Prioritäten setzen. Skifahren oder Fantasy-Team aufstellen.
Ja, wer gut ist, schafft beides. Denn Ruppi, ja, wir sind aktuell nämlich auch beide im Ausland. Das ist, glaube ich, die erste Podcast-Folge, in dem alle Protagonisten im Ausland sitzen.
Davon gehe ich aus.
Du aktuell in Spanien, ich in Italien, Stacki in Italien. Naja, dann müssten wir vielleicht mal einen Hinweis senden an
Stacki. Ihr seid auf jeden Fall an schöneren Standorten als ich. Aber ich sehe dafür zweimal Euroleague.
Das ist auch ein Punkt. Da sind wir schon ein bisschen neidisch auf dich.
Das könnte auch sein.
Gut. Liebe Leute, das war's von der ersten Big Postgame Folge im neuen Jahr 2024. Wir bedanken uns für eure Treue im vergangenen Jahr, für alle Nachrichten, die ihr geschrieben habt, für alles Feedback, das ihr uns gegeben habt. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin tun. podcast@big-basketball.de. Alle sozialen Kanäle sind natürlich offen. Das heißt, schreibt uns, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, lasst uns da gerne in den Austausch kommen. Und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Dann wieder zum regulären Sendetermin Dienstag 5 Uhr und wir bereiten da für euch den neuen Spieltag in der Easy Credit BBL auf. Also in diesem Sinne, bleibt uns gewogen und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Frohes neues Jahr und von mir übrigens auch nochmal frohe Weihnachten, weil in Spanien wird das am 6. gefeiert.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.